Die Babyboomer-Generation ist langsam bei der 70 angekommen und das bedeutet, die Häuser werden teilweise zu groß, zu unbequem oder einfach auch nicht mehr sinnvoll. Und das spült eine Menge an Häusern in den nächsten Jahren auf den Immobilienmarkt. Was das für Käufer und Verkäufer bedeutet, das erfahrt ihr in dieser Folge von Endlich Eigenheim.
Endlich Eigenheim, der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Eigenheim, dem Podcast rund um das Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung. Also für alle Menschen interessant, die planen, ein Haus zu kaufen, zu finanzieren oder auch zu verkaufen. Und in diesem Podcast sitzt der Host und gleichzeitig auch der Inhaber des Podcasts, Thorsten Kotzern, mir gegenüber. Ich darf in den Folgen, wo wir keine Gäste haben, diesen Podcast moderieren. Und Thorsten, ganz kurz zu deiner Person. Du bist der absolute Experte für den Bereich Immobilienfinanzierung, Baufinanzierung. In drei Sätzen, wie lange machst du das Ganze schon und warum bist du der optimale Ansprechpartner für dieses Thema? Und da geht es nicht um Werbung, sondern warum wir jetzt miteinander sprechen.
Also Baufinanzierung mache ich seit 2018, damals noch in der Bank. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht in der Bank, habe mich selbstständig gemacht, weil ich meinen Kunden wieder zuhören wollte. Und mich unterscheidet, glaube ich, ich bin nicht der typische Banker. Ich glaube, ich habe heute das erste Mal seit über einem Jahr mal wieder ein Hemd an. Sonst, du hast mich mal der T-Shirt-Finanzierer genannt.
Ja, das stimmt.
Obwohl
ja.
Ich nicht T-Shirts finanziere, sondern Häuser.
Genau, aber im T-Shirt,
genau. Im T-Shirt, ich liebe ja. T-Shirts zu tragen und ich glaube, ich bin nicht der typische Banker.
Das stimmt. Aber du bist ein sehr sympathischer Banker, auch wenn du jetzt nicht mehr in der Bank bist.
Ja.
Kann
Danke.
Man dich durchaus als solches bezeichnen, einmal sympathisch und auch als Banker, weil du eben mit Geld arbeitest, dann mit dem Geld der Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen. Und in der heutigen Folge, wie ja schon im Intro kurz erwähnt, geht es um das Thema Babyboomer. Das heißt, wir reden hier über die Menschen, die zwischen 1946 und 1964 geboren worden sind. Mhm. Die sind heute dann eben teilweise 70 und älter. Und das bedeutet, dass das Haus oft zu groß geworden ist, die Kinder sind ausgezogen oder wir haben ein Haus, das über ein, zwei Etagen geht und wir haben das Thema der Treppen, das eventuell ne, für den einen oder anderen dann ein Bungalow zum Beispiel oder auch eine Wohnung jetzt das viel praktischere Wohnmodell ist. Und das bedeutet, dass in den nächsten Jahren sehr viele Häuser auf den Markt kommen werden.
Absolut.
Genau. Vielleicht in dem einen oder anderen Fall übernehmen die Kinder das Haus auch und ziehen da ein. Aber das ist oft so ein Thema, wo wenige wirklich Lust drauf haben. Mhm. Und das bedeutet eben, da kommen viele Häuser. Was bedeutet das für den Markt?
Gute Frage, weil das ist wie eine Blase. Wir wissen nicht zu 100%, was auf uns zukommt. Ne? Was ich selber merke, ich kriege viele Häuser vorgelegt von dieser Babyboomer-Generation, also wo das Haus schon sehr alt ist, wo aber auch nicht viel getan wurde, wo auch viel Schwarzbau betrieben wurde. Sehr, sehr schwierig.
Schwarzbau heißt ohne Baugenehmigung, genau. Zum Beispiel hinten so diese Klassiker in den Garten noch das Wohnzimmer.
Genau, den Anbau gemacht haben oder den Dachboden ausgebaut haben oder eine Genehmigung zu haben.
Wintergarten und den dann aber dann, weil den haben wir ja genehmigen lassen, dann machen wir jetzt einfach mal ein Zimmer ein
Zimmerchen
drauf. Geht
genau.
Ja auch nicht eigentlich.
Das eigentlich
ist ein Wintergarten
nicht. Genau.
Und nicht eine Erweiterung.
Korrekt. Ja. Ne, das ist schon mal so eine große Problematik, die wir dann haben. Aber die Frage ist ja, was passiert auf dem Markt, wenn diese ganzen Immobilien, und das sind ja sehr, sehr viele.
Was denkst du, wie viele, weißt du das, kannst du das schätzen? Ja, wir blenden das mal ein in diesem Moment, das recherchieren wir.
Okay.
So viele sind es tatsächlich, also nicht wenige. So, was passiert mit dem Markt, was passiert mit den Preisen, logischerweise?
Genau, wir werden eine Überzahl oder eine große Menge an Immobilien haben und die Nachfrage ist ja gar nicht so hoch, wie viele Immobilien gerade kommen. Heißt, wir werden einen Überschuss an Immobilien haben und dann wird der Marktpreis fallen. Und das ist so eine ganz, ganz komische Situation aus meiner Sicht gerade, weil wir kommen auch in Finanzierungsbereichen bei Immobilien, die in der Niedrigzinsphase finanziert wurden, wo falsche Finanzierung aufgebaut wurden, keine Sicherheit da ist, wo die Leute sich das dann nicht mehr leisten können. Das heißt, wir haben Immobilien, die auf den Markt kommen von den Babyboomern und aus der Niedrigzinsphase. Und das heißt, es kommen noch mehr Immobilien auf den Markt. Und wenn so viele Immobilien auf einmal kommen, wird das den Marktpreis senken und die Immobilienpreise werden aus meiner Sicht fallen.
Und dann ist es ja auch noch so, dass diese Häuser, die sind ja dann 30, vielleicht auch 40 Jahre alt teilweise, einen Renovierungsstau oder Restaurationsstau, kann man das sagen, schon haben.
Genau, also ne, da müssen wir ja einfach ehrlich sein und das Ganze entspannt sehen oder ja doch entspannt sehen. Wenn ich ein gewisses Alter habe, die Kinder sind aus dem Haus, dann fange ich ja nicht mehr an zu sanieren. Ich mache nicht unbedingt die Fenster neu. Die Wohnung oder das Haus innen drin ist halt auch nicht mehr so modern gehalten. Die Badezimmer sind alt, die Heizung ist alt. Da wird auf jeden Fall ein Sanierungsstau da sein, den wir dann bei der Finanzierung oder auch bei den Kaufpreisen wieder gespiegelt kriegen. Weil du musst ja, wenn du die Immobilie kaufst, nicht nur das Haus kaufen, weil du musst ja dann auch 80, 90, 100.000 Euro in Sanierung plötzlich reinstecken, weil du gefühlt alles machen musst.
Zum Beispiel die Küche rustikal möchte irgendwie dann wieder ausgetauscht werden. Oder
grüne
die
Fliesen, Badezimmerfliesen.
Fliesen gegen Holz, ne? Das ist genau. Ja im Moment Trend.
Holzvertäfelung und so weiter muss alles runter. Die Elektrik wurde nicht neu gemacht. Die Leitungen sind alt.
Jetzt gehen wir einmal auf die Verkäuferseite, um uns das mal davon, also aus der Perspektive anzuschauen. Macht es Sinn, dass man dann jetzt zumindest in einem überschaubaren Rahmen das Haus noch saniert? Also so Dinge, wo man weiß, das wird ein Käufer auf jeden Fall machen wollen. Mhm. Ist natürlich immer ein Glücksspiel, wenn man sagt, ist die Bodenfarbe dann die es sein soll, wie auch immer. Beheizung, Dach, wie auch immer. Also da sind ja viele Themen, die eine Sanierung betreffen können. Aber macht das Sinn, davon so ein, zwei Sachen schon mal rauszupicken, weil das den Kaufpreis dann doch erhöht? Ich meine, wenn man es in Eigenleistung machen kann oder eben Kollegen, Familie hat, die das leisten können, sicher?
Also es wird auf jeden Fall den Verkaufspreis für die Eigentümer wieder erhöhen, weil wenn ich jetzt neue Fenster drin habe, die Fenster müssen ja so oder so, sage ich jetzt mal, ausgetauscht werden. Gut, und ob das jetzt ein weißer Rahmen ist oder ein anthrazitfarbener, ein grüner, roter, Wurscht, genau. Spielt keine Rolle. Wenn es jetzt weiß und anthrazit ist, sage ich mal, sehr neutral, dann muss der neue Käufer das ja nicht machen. Die Frage ist halt immer, und da müsste man einen Experten dazu holen und fragen, wie mit der Immobilienbewertung, macht es Sinn, das Geld dafür noch auszugeben? Mhm. Oder sagen wir, hey, dann soll es doch der neue Eigentümer machen, damit er die Kosten hat und es so machen kann, wie er will. Kriege ich diesen Preis halt, ne, wieder rein? Genau. Ne, wenn ich jetzt überlege, ich sage jetzt mal, ich mache neue Fenster, kosten mich 15.000, erhöht den Verkaufspreis aber nur um 10.000.
Dann habe ich nichts gewonnen.
Dann hast du nichts gewonnen. Wenn du jetzt aber selber noch sagst, okay, ich will ja noch 5, 6, 7 Jahre hier leben, dann könnte es vielleicht durchaus Sinn machen.
Wer wäre denn der Experte? Also hole ich mir einen Bausachverständigen dazu oder einen Immobilienmakler? Wer wäre da der richtige
Ansprechpartner? Ich würde mir da einen Immobilienmakler reinholen, der halt aber auch sehr tief in der Materie drin ist, was Gutachten belangt. Weil der hat den besten Blick darauf. Der kann den Markt beurteilen, den Kaufpreis, die Lage, den Zustand. Hilfreich ist natürlich auch ein Bausachverständigen. Die Frage ist halt immer, willst du den Bausachverständigen reinholen? Extra dafür teures Geld bezahlen, der mir dann sagt, mach die Fenster nicht.
Okay,
schwierig. Aber ich würde einen Immobilienmakler holen.
Immobilienmakler macht es wahrscheinlich dann auch.
Ja.
Ja, macht mehr Sinn.
Genau, und dann aber einen, der wirklich auch in der Materie drin ist, der vielleicht auch Gutachten erstellt und so weiter und so weiter.
Und wenn wir jetzt die andere Seite betrachten, also die Käufer, die dann da ja jetzt auch irgendwann stehen und sagen, da kommen diese ganzen Häuser, wow, super, gute Preise,
ja,
aber hoher Sanierungsbedarf. Wie mache ich das dann? Weil so gesehen habe ich ja die Möglichkeit, beispielsweise, ich habe jetzt irgendwie so eine holzvertäfelte Decke. Mhm. Im schlimmsten Fall, ich weiß, man darf es nicht, aber es könnte ja passieren, wenn man sich niemanden reinholt, der das eben anschaut. Haut da jemand eine Schicht Rigips drauf, tackert die fest, verspachelt die, macht die weiß. Und eigentlich musst du aber das ganze Ding erstmal abnehmen und keine Ahnung was. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es wird was, wie nennt man das denn,
eine
Schönheitsreparatur, die aber eventuell auch Dinge überdeckt. So, das heißt, die ich nicht sehen kann bei einer Besichtigung. Ja. Und unabhängig davon, ob ich dann nachher nach 3, 4 Jahren Ansprüche anmelden kann, ich weiß, für viele ist das auch eine psychologische Belastung. Ich habe mit jemandem mal gesprochen, die hatten das Problem, die mussten die gesamte Decke irgendwie neu machen, weil das genau alles abnehmen, weil dahinter war Feuchtigkeit und so weiter. Es war ein Riesendrama, 25.000 Euro. Und die haben es auch nicht angezeigt im Nachhinein, weil die gesagt haben, wir wollen es einfach nur fertig haben. Jetzt noch ein Rechtsstreit, der über Jahre geht, machen wir nicht.
Ja.
So, das heißt, um das zu vermeiden und auch genau zu wissen, was muss ich denn eigentlich investieren, hier auch wieder einen Immobilienmakler dann dazu nehmen, die haben da die beste Erfahrung.
Ja. Klar, ich kann immer als Finanzierer immer noch meinen Senf dazu geben, aber ich bin ja nicht der Immobilienmakler, der das Objekt dann nachher vermarktet. Du kannst es ja selber machen, wobei ich immer zum Makler raten würde. würde ich mir immer einen Immobilienmakler an die Seite holen.
Letzte Frage, wenn ich das dann mit dir finanziere,
ja,
beispielsweise oder auch mit einer Bank, mit einem, ich finanziere das jetzt erstmal generell, dann steht ja trotzdem, auch wenn du jetzt als unabhängiger Finanzierer mitentscheiden kannst oder mit auswählen kannst, welche Bank bekommt den Zuschlag, hat die Bank ja ein Interesse daran zu wissen, ob der Preis stimmt. Mhm. Wenn der Makler sagt, das Haus kostet 350.000 Euro, dann sagt das der Makler, der Verkäufer sagt vielleicht, das Haus kostet aber 400.000 Euro und die Bank sagt, naja, wir haben uns das mal mit unserem Gutachter angeguckt, den wir da losgeschickt haben. Das Haus ist gute 275 wert aufgrund des Sanierungsstaus. Mhm. Passiert das sowieso? Also macht die Bank das eh oder kann ich das umgehen in irgendeiner Form?
Also die Bank schickt immer einen Gutachter raus. Immer. Ne, es gibt aber Banken, die schicken den Gutachter erst ganz am Ende raus, wenn die Sanierungsarbeiten durchgeführt sind. Macht aus meiner Sicht halt auch Sinn, wenn ich wirklich ein Sanierungsobjekt habe und eine große Sanierung plane, was soll ich mir das Haus im Vorfeld anschauen? Weil dann ist es ja eigentlich interessanter danach.
Jetzt in Bezug also auf den Verkäufer, aber auf den Verkäufer, der kann ja nicht erst sanieren und dann kaufen.
Nee, also bei dem Verkäufer wirst du dann die Situation haben, du willst 400, der Makler sagt 300, aber dann, du musst ja erstmal einen Preis finden. Und dann einigt man sich auf 350, dann wird es mit Sicherheit Banken geben, die sagen, nee, bei dem Renovierungsstau und selbst mit Maßnahmen kommen wir niemals auf den Wert, dann kommen wir vielleicht auf einen Wert von 275, 300. Wird es dann bei der einzelnen Bank was schwieriger, weil die Differenz schon groß ist, dann musst du halt Eigenkapital mitbringen oder zu einer anderen Bank gehen. Weil es gibt da auch unterschiedliche Banksysteme, die unterschiedlich bewerten. Mhm. Ich hatte mal ein Objekt, das wurde von einer Bank mit 120, 125.000 bewertet, Kaufpreis waren 180, bei einer anderen Bank hatte ich einen Wert von 230. Mhm. Da denkst du dir auch, wie kann das sein?
Aber das sind die Gutachter.
Das sind die Gutachter, beziehungsweise die Banksysteme, die im Vorfeld schon mal eine Einwertung machen.
Das, also mit den Daten und Unterlagen, die vorliegen.
Genau.
Genau. Das heißt ja für mich auch dann als Mensch oder als Käufer oder Käuferin auch ein Stück weit nochmal eine zusätzliche Sicherheit.
Genau.
Ich habe einmal mein Wissen und Sachverstand und Meinung und Bauchgefühl. Dann habe ich den Immobilienmakler, der in irgendeiner Form, im besten Fall ist er von mir mit in das Geschäft reingenommen worden als Berater. Oder auch du, der ja auch diese Sachen einordnen
genau,
kann.
Genau, also ich kann auch über meine Systeme, das mache ich auch bei jedem Fall, weil ich will meine Kunden ja auch ein bisschen schützen, eine grobe Einwertung. Danach kriege ich einen Wert. Und wenn der Wert zu groß ist, also der Unterschied zum Kaufpreis, dann sage ich meinen Kunden, mach mal, das Haus zahlst du 300.000, ich habe aber ein System, was sehr neutral ist und das wirft aber nur 220 aus. Bist du sicher, dass du es haben willst?
Und da kann man nochmal, genau, entweder
nochmal. Entweder kannst du nachverhandeln oder du sagst, oh,
das ist so viel, da komme ich mit dem Verkäufer nie überein.
Genau.
Und als letzte Instanz eben die Bank, die mit dem Gutachter immer nochmal drüber guckt. Das heißt, ich habe eigentlich so eine, naja, das sind nicht drei Stufen, aber es ist meine Meinung. Mhm. Dann zum Beispiel von dir als freiem Finanzierer mit dem Sachverstand auch zu sagen, okay, meine Meinung ist die oder meine Werte sagen das. Dann die Bank, die auch die Werte erstmal nutzt und dann nochmal der Gutachter. Ja. Das ist schon relativ, also ein sehr sicheres System, was am Ende dann ja auch wirklich dazu führt, dass da wenig passiert. Es passieren immer wieder Dinge, aber auf jeden Fall aufpassen.
Genau, es muss halt von allen Seiten immer transparent gearbeitet werden. Ne? Also das versuche ich ja auch bei meinen Gesprächen, ich versuche es nicht, ich mache es, alles transparent zu halten. Ne? Die kriegen von mir diese Einwertung, die kriegen von mir einen Angebotsüberblick. Warum gehe ich vielleicht manchmal nicht zur ersten Bank, weil die zweite Bank besser ist für Sanierungsarbeiten mit Nachweisen und so weiter oder Eigenleistung, Akzeptanz. Das muss aber alles sehr transparent für den Kunden gehalten werden und nicht mit versteckten Dingen. Ne? Und da müssen alle Parteien aber offen und ehrlich transparent miteinander umgehen. Das wäre der Idealfall.
Cool. Da würde ich sagen, haben wir zum Thema Babyboomer das, was da so die nächsten Jahre auf uns zukommt oder den Immobilienmarkt zukommt. Ganz spannende Punkte.
Aber was mir da einfällt, das Thema Babyboomer, wir haben ja heute Nachmittag noch einen Gast, das ist ein Immobilienmakler, mit dem könnten wir das Thema auch mal anreißen, wie er das Ganze sieht.
Ja, sehr gerne. Das ist genau, weil das
die andere auch Seite gemerkt, mal sehen.
Genau, wie er darauf reagiert, ob er da Potenzial sieht, was das dann am Ende auch für uns als Käufer bedeutet auf der Seite, wie wir damit umgehen. Und zusammengefasst kann man sagen, die Babyboomer-Häuser, die da kommen, sind eine Art stille Revolution auf dem Immobilienmarkt. Und wie ihr damit umgeht, was das für euch als Käufer oder auch Verkäufer bedeutet, das haben wir heute in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, einmal erörtert und sind das zusammen durchgegangen. Wenn ihr dazu trotzdem noch Fragen habt, und davon gehe ich aus, dann schreibt sie einfach in die Kommentare, schreibt uns direkt Nachrichten hier auf den Kanälen, auf denen ihr uns zuhört, ob jetzt eben als Podcast oder auch bei YouTube. Und liked und teilt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Endlich Eigenheim. Danke fürs Zuschauen.
Vielen Dank. Und nicht vergessen, die andere Folge mit dem Immobilienmakler, wenn ihr mehr ins Thema einsteigen solltet, guckt euch die auf jeden Fall mit an.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.